Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
Hallo Olivia, hallo nach Wien.
Ja, hi Andrea, hallo nach Husum, Fächel, Fächel. Ich muss mir hier gerade Luft zu fächern. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr im Mikro rauschen.
Nee, das geht ganz gut.
Es ist ultra heiß in Wien. Ich sehe dich das erste Mal seit langer Zeit. Wie geht's dir eigentlich so?
Ich frage mich auch gerade, wir haben, glaube ich, fünf Wochen irgendwie keine Podcasts aufgenommen. Wir haben sehr viel, das haben wir auch mal ehrlich kommuniziert, dass wir vorproduziert haben. Und deshalb freue ich mich jetzt einfach darauf, mit dir wieder zu sprechen, weil mir fehlt das dann schon, wenn so diese Nähe nicht da ist oder wenn dieser Austausch nicht da ist. Und den schaffen wir auch immer ein bisschen wieder über unsere Podcasts.
Ja.
Deswegen finde ich das sehr schön. Ich versuche mir die Sommerfrische ein bisschen zu erhalten. Meine ist jetzt schon 2-3 Wochen her. Du kommst ja gerade frisch aus dem Urlaub. Also du siehst schon frischer aus. Ich merke so mal mir, ich kränke Leute so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass ich das irgendwie verschlimmert.
Ich bin lange nicht im Urlaub gewesen wahrscheinlich.
Ich glaube auch, man könnte ja direkt wieder los. Ne? Weil ich weiß nicht, wie geht's dir, Oliver? Man kommt auf gute Gedanken im Urlaub. Ne? Du hast das Gefühl, also mir geht's so, ich habe das Leben verstanden, so geht's, ich komme nach Hause, das setze ich um. Und dann bist du irgendwie zurück und denkst so, okay, wo sind diese Good Vibes, die du dir eigentlich mitnehmen wolltest? Ne? Oder ich versuche mir dann, wir segeln eben gerne und dann irgendwie denke ich so, du stellst dir einfach vor, dass du dann regelmäßig morgens ins Wasser springst und es ist so, hey, das ist so, also das so mitzunehmen. Ne? Und aber wenn ich morgens im Bett liege und das versuche abzurufen, irgendwie in der nordfriesischen grauen Suppe hier oben, ist das schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also bei mir ist es hilfreich. Ich bin jetzt zum dritten Mal, ich bin ja schon seitdem ich Kind war, immer wieder in Griechenland gewesen im Sommer, weil mein Vater da ja gewohnt hat, viele Jahre. Und jetzt sind wir schon zum dritten Mal, meine Schwester und ich, in Folge im Sommer, gleich so, wenn die, meine Schwester ist Lehrerin, also wenn sie das Zeugnis abwirft quasi, so den Schülern so entgegenwirft, dann rennen wir quasi mit dem gepackten Gepäck in den Flieger und fliegen los nach Athen. Und waren jetzt mit meiner Stiefmutter diesmal auch auf einer echt schönen Insel auf Hydra und das war so richtig so auf den Spuren von Leonard Cohen und dann ist man halt, weil das auch dann nur 1,5 Stunden von Athen ist, also Athen ist sowieso dann, was ist so, Kindheitserinnerung, da macht man dann auch nichts Besonderes, sondern man macht genau das, man geht in die Kneipen, in die Tavernen und in die Kaffeehäuser, in die man immer gegangen ist. Und dann war Hydra jetzt auch, weißt du, so eine Mischung aus Strandurlaub, aber auch so ein bisschen rumsitzen, Kaffee trinken. Also irgendwie, man war so schnell in eine andere Welt geschossen und das hat echt bewirkt, dass ich mal so aus meinem eigenen Leben ein bisschen raussteigen konnte. Das fand ich ganz angenehm. Also ich habe schon auch damit zu kämpfen, da jetzt zurückzukommen, aber ich versuche so wie du, mir das einfach aufrechtzuerhalten und so müssen wir es jetzt einfach zukünftig machen. Ich fächle aber trotzdem weiter zu, weil ich tragen kann.
Das kannst du ruhig machen. Oh, ich glaube, wir haben dafür eigentlich heute den perfekten Gast, um irgendwie unsere Vibes hochzuhalten, weil unsere ZuhörerInnen werden sich vielleicht erinnern, wir hatten im April haben wir unser 2-jähriges Jubiläum gefeiert, Schein und Heilig 2 Jahre und damals hatten wir aufgerufen, unsere HörerInnen zu fragen, so ey, stellt euch doch mal vor, welche Themen interessieren euch, wer seid ihr, habt ihr Lust, euer Leben, eure Aktivitäten vorzustellen, euren Blick auf Spiritualität. Und dann haben wir wirklich eine ganze Menge an Zuschriften bekommen und einer hat uns ganz besonders gefallen und stach so ein bisschen heraus, war eben auch sehr, sehr, in unserer Sicht sehr, sehr vielfältig angelegt, nämlich die von Britta. Und wir haben Britta heute da. Britta, und du musst mir jetzt helfen, ist es Schuchart, wird richtig ausgesprochen? Da habe ich schon den Nachnamen direkt jetzt versaut sozusagen. Das hätte ich eben mal fragen sollen im Vorgespräch.
Nein, erstmal Hallöchen zu euch beiden. Und es ist tatsächlich Schuchart, genau, ja.
Schuchart,
es ist, genau. Aber wobei der Nachname, auch bei meinen Kunden, es ist von allem dabei. Also Schuchart, 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 wie die Schokolade, Schuchart.
Genau.
Es ist alles dabei, aber Schuchart ist tatsächlich der richtige Weg, genau.
Ja. Also herzlich willkommen, Britta.
Heute vielen Dank für die Einladung.
In NRW, ne? In der Nähe von Krefeld.
Genau, also tatsächlich in Krefeld, genau, schön am schönen Niederrhein sitze ich tatsächlich hier und freue mich, euch kennenzulernen. Ich habe von euch schon diverse Podcasts gehört und ich bin vor Ewigkeiten bin ich über die Strichmännchentechnik tatsächlich über euch aufmerksam geworden. Das war so der Auslöser und das habe ich echt, ich liebe sie auch beruflich gesehen im Kontext mittlerweile, aber dank euch habe ich tatsächlich ein ganz tolles Instrument kennengelernt und deswegen freue ich mich total und dachte einfach, ich melde mich mal bei euch. Sozusagen.
Sehr schön, ja. Auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingstechniken, weil es so einfach und schnell umsetzbar ist. Ne?
Genau.
1-2 Minuten.
Genau.
Ja. Britta, du hast ja einfach heute, weil im Grunde du bist gezogen, nicht gezogen, sondern wir haben dich ja echt ausgesucht. Irgendwie, was würde man jetzt von dir, oder bring uns mal so ein bisschen rein in dein Leben. Wer bist du? Was machst du? Wie ist so dein Upbringing gewesen? Du hast jetzt mal echt die Plattform zu sagen, wer ist Britta Schurath?
Ja, erstmal vielen Dank dafür. Also ich bin 42, wohne am Niederrhein, bin aber nicht gebürtig hier geboren, komme gebürtig aus Unna. Das ist kurz hinter Dortmund am Schönkamener Kreuz, wo alle immer in den Ferien im Stau stehen sozusagen. Und das ist tatsächlich meine Heimat. Ich bin Mama von zwei ganz reizenden, pubertierenden Kindern, muss man sagen. Nein, ich liebe sie wirklich. Und auch das ist, bringt viel Freude mit sich. Aber es ist natürlich auch für den einen oder anderen immer eine Herausforderung. Aber das können die Eltern hier mit Sicherheit bestätigen. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Bankenwesen, habe bei der Sparkasse gelernt, bin dann aber per Zufall erstmal nach Aachen zum Studium gegangen, habe dann per Zufall einen Job bei einem Düsseldorfer renommierten Immobilienbüro quasi angeboten bekommen, habe dann quasi mein Studium abgebrochen, bin dann in die Immobilienbranche gewechselt vor 20 Jahren und bin seitdem da tatsächlich auch. Und das ist auch tatsächlich mein Brotjob. Ich bin vor mittlerweile 6 Jahren in die Selbstständigkeit gegangen und habe mir mein eigenes Immobilienbüro aufgebaut. Also mache ganz klassisch Immobilienverwaltung von ganz klein bis ganz groß. Kann das auch tatsächlich von ganz klein bis ganz groß anbieten. Bin mittlerweile spezialisiert auf WEG, also auf Wohnungseigentümergemeinschaften. Und genau, das ist mein Brotjob, den ich von Herzen gerne ausübe tatsächlich, zusätzlich zum Makeln, was sich jetzt gerade so ganz neu bei mir mit reinschleichen tut. Das habe ich jetzt, mache ich, wie gesagt, von Herzen gerne. Was ich ansonsten nebenbei noch mache, ist tatsächlich, ich habe vor einem Jahr mein erstes Buch veröffentlicht. Das ist ein Buch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das ist rausgekommen und bin tatsächlich auch gerade dabei, meine Abschlussprüfung fertig zu machen, um halt als Spiritual Life Coach tatsächlich demnächst auch noch den einen oder anderen in seinem Weg zu begleiten und das Lichtchen in einem wieder hervorzuholen, wenn es so ein bisschen mit Staub verstaubt ist sozusagen. Genau.
Aber das ist ja schon mal sehr spannend. Das heißt, wir haben wieder, ich glaube, da haben wir uns auch so wiedergefunden, Andrea, bei der Bewerbung von dir, Britta. Weil wir das ja durchaus öfter hier hatten, so diese Geschichten von Lebenswegen, die über, ich sag jetzt mal, einen ganz anderen Weg und einen vielleicht sogar relativ klassischen Brotjob sozusagen dann da den Weg in die spirituelle Welt quasi, wie das überhaupt funktionieren kann, diese zwei Lebenswelten miteinander zu vereinen. Wahrscheinlich auch sehr gut. Also einige haben uns davon ja schon berichtet hier. Also wir wollen auf jeden Fall über dein Buch auch sprechen. Wir haben es von dir bekommen, Mo und seine wundersame Reise zum Glück. Ich habe es ja auch einmal vor mir. Ja. Vielen Dank für das Exemplar.
Sehr gerne.
Und dann natürlich auch echt spannend, wie du überhaupt sozusagen von dieser, gerade wenn du sagst, das ist etwas, was du wahnsinnig gerne machst in deinem Job, also frage ich mich natürlich, wie kommt dann sozusagen dieser Sinneswandel rein? Aber jetzt stürzt sich schon wieder alles über den Haufen. Ich hoffe, Andrea, das war so ungefähr die Reihenfolge, in der du fragen wolltest. Also man merkt, wir hatten zu lange Sommerpause. Aber ich fange mal so an, Britta. Das heißt, nimm uns nochmal mit. Das ist alles wunderbar. Du liebst deinen Job. Und wie kommst du dann auf die Idee, sozusagen dich der spirituellen Welt zu öffnen? Also hast du das schon immer gemacht? War da schon immer, hast du mit Engeln gesprochen? Oder wie ist dein Bezug sozusagen zur Spiritualität?
Ich glaube, ich habe als Kind tatsächlich immer mal wieder so für mich gedacht, okay, da ist irgendwas, bin dann aber irgendwie gar nicht mehr drauf eingegangen, ne? Und ich glaube, man blendet das dann irgendwann einfach aus. Und ich muss dazu sagen, dass meine Jugend nicht ganz einfach war. Meine Eltern haben sich getrennt und dann hat man als Kind, glaube ich, ganz viele andere Dinge zu tun, außer sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, was eventuell auch halt helfen könnte. Aber ich glaube, da ist man dann so mit seinem kleinen inneren Kosmos beschäftigt, dass man da das irgendwie ausblendet. Und dann kommt es halt einfach, dass im Zuge der, man wird früh Mutter, man funktioniert, man versucht im Job richtig gut zu sein, hat man vielleicht auch manchmal, oder ich hatte einfach die Antennen gar nicht dafür und bin tatsächlich, ich glaube, da war Corona für mich tatsächlich total gut. Bin 2021, also meine Eltern sind ein paar Jahre vorher verstorben und ich habe 3 Schwestern und wir hatten als Jugendliche immer ein gutes Verhältnis und nach dem Tod meiner Eltern eigentlich gar nicht mehr und waren voll zerstritten. Und dann habe ich halt hier in Krefeld gesessen und dachte, oh, jetzt ist Corona. Ich bin zugezogen ein paar Jahre vorher, hatte jetzt auch nicht den riesen Freundeskreis. Klar, ich habe meine Familie, die Kernfamilie, alles, was man so hat. Aber irgendwie habe ich da gesessen und dachte so, oh scheiße, es kann jetzt nicht sein, dass ich irgendwie mit gefühlt Ende 30, weil meine Eltern tot sind, eigentlich gar keinen Verwandten mehr so habe, wo ich sage, okay, und das ist meine Ursprungsfamilie quasi. Und dann habe ich über eine Freundin ganz lieb so ein den ersten Kontakt, also hatte so einen kleinen Aufsteller zum Geburtstag bekommen, ein paar Monate vorher, und das waren so ein paar Sprüche von Laura Seiler, und ich kannte die gar nicht, ich war auch nicht bei Instagram, ich fand das alles scheiße und so, aber die fand ich tatsächlich, immer wenn ich dran vorbeigekommen habe, habe ich gedacht, oh, da ist ja ein bisschen was Wahres dran tatsächlich. Und dann habe ich mich, weil Corona, was machst du, außer in meinem Job war es zu der Zeit total ruhig, weil ich glaube, jeder in so einer Schockstarre war und nicht wusste, was passiert, und dann investierst du auch nicht in den Objekten und dann ist dir das Dach egal, Hauptsache du als Familie kannst erstmal irgendwie klarkommen und so weiter, hatte ich tatsächlich ein bisschen Ruhe und habe dann gesagt, ach, dann melde dich mal bei Instagram an, wer weiß, was da passiert und vielleicht ist da doch was Interessantes drin, und bin per Zufall natürlich auf Laura Seiler gekommen, wie es dann so ist. Habe von der irgendwie im Sommer, ist die, ich weiß gar nicht, wie alt die damals geworden ist, 2021, Anfang 30, weiß ich gar nicht, hatte die so eins, ach ja, und ich habe hier so ein ganz tolles Programm, kostet irgendwie normalerweise XY und ich habe jetzt Geburtstag, in dem Falle, da geht es um Vergebung. Ich so, ja, willst du mit Vergebung? Habe immer gedacht, brauch kein Mensch. Du sagst halt einfach Entschuldigung und dann ist das Ganze zu Ende. So, ich habe das immer anders gesehen. Und dann hieß es, ja, kostet jetzt, ich glaube, 33,34 €. So alt, wie ich werde, 33,34 € kostet das jetzt. Dann habe ich gedacht, okay, irgendwas hat dich dahin geführt. Du hast diese Sprüche bei dir im Schlafzimmer stehen. Vielleicht ist es ja ganz gut. Dann investierst du jetzt einfach mal die 33 €. Ist im Endeffekt wie einmal Pizza essen. Konntest du zu dem Zeitpunkt ja irgendwie gar nicht. Ich so, aber gut, ist jetzt nicht das horrende Geld, kannst du aber machen. Und dann habe ich tatsächlich von ihr damals Löwenherz gemacht. Und da geht es ja in, ich glaube, 6 oder 7 Modulen, geht es halt wirklich um die Vergebungsarbeit. Dir selber, deinen Eltern, deinen Geschwistern, Freunde, dem Leben, alles drum und dran. Und da habe ich gedacht, ach, ich glaube, das war total gut, dass ich das erste Mal wirklich mir meine Eltern angeguckt habe. Läuft ja nicht immer alles rund, muss man ja einfach mal so sagen. Mir meine Schwestern angeguckt habe, meinen Chef angeguckt habe damals, den Ex-Chef wie mir und sowas alles. Und dann merkte ich, dass bei mir so eine innere Ruhe irgendwie einkehrte. Und dann habe ich gedacht, ach ja, okay, habe ich das fertig gemacht, so Haken dran, fertig, zur Seite gelegt. Gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann kam tatsächlich Anfang Dezember, hatte ich eine mega Erkältung. Es mag Corona gewesen sein, es mag nicht Corona. Ich lag das erste Mal seit Jahren 2 Tage krank im Bett und dachte mir so, alles ist scheiße. Und habe echt überlegt, oh, was hat das Leben denn da gerade mit dir vor? Und war irgendwie so ein, alle haben Hobbys, alle haben viele Freunde und ich war irgendwie gefühlt in dieser Opferhaltung drin und dachte so, und was hast du außer Job, Haus, Kinder, Mann und so weiter und so fort?
Gar nichts.
So. Genau, gar nichts, ne? Wäsche noch, so ungefähr. Und dann habe ich echt überlegt, boah, irgendwas musst du doch machen. Und dann habe ich überlegt, okay, singen kann ich nicht, malen kann ich auch nicht, tanzen will keiner sehen. Ich so, vielleicht kannst du ja irgendwas anderes machen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kannst du ja schreiben. Und dann bin ich total verschnuft aufgestanden, habe mich ins Nachbarzimmer gesetzt, an den Laptop und habe wirklich laut gesagt, bitte lieber Gott, wenn was Gescheites kommt, dann kommt es bitte jetzt. So, und habe ich meine Hände auf die Tastatur gelegt und dann kam das. Und dann floss das in 6 Wochen mein Buch aus mir raus. Das war so das erste Mal, dass ich dachte, boah, krass. Irgendwie hast du das nicht gefühlt alleine gemacht. Und dann habe ich im Januar, das hatte ich dann parallel dazu, mich damals dazu entschieden, über Laura Seiler diese Rise Up and Shine Uni, die RUSU, zu machen. Das ist so, da gehst du ja wirklich von, wie stellst du dir dein Leben vor, und gehst aber dann ja auch ins innere Kind und gehst dann auch rein, was sind deine Schattenanteile, was sind deine Ängste, versuchst das Ganze zu integrieren. Und da war für mich der Bann gebrochen, ne? Weil ich da so viel, natürlich immer mit meinem Ziel, mit meiner Vision, mein Buch wird mega grandios, immer daran gearbeitet habe, ganz viele Stolpersteine weggemacht habe. Im Zuge dessen war ich in der Lage, meine Schwestern alle einzeln anzurufen und habe da um Verzeihung gebeten und habe halt einfach, wir haben Stunden telefoniert und ich habe gesagt, das war damals nicht in Ordnung, was ihr gemacht habt, das war damals nicht in Ordnung, was ich gemacht habe, aber es tut mir leid und lass uns einfach von vorne anfangen. Und seitdem sind wir so dicke miteinander. Und das hat damals, ich konnte das nur, weil ich in mir aufgeräumt hatte. Weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr die sein, die den Groll vor sich her schiebt und die sagt, du sagst ja auch immer, wenn du den Groll für den anderen hast, vergiftest du dich selber im Endeffekt ja nur. Und ich wollte das nicht mehr, ne? Weil ich dachte, nee, es muss ja irgendwie, und es ist egal, ob wir uns hinterher mögen oder nicht, aber ich möchte zumindest fein mit mir selber sein. Und das habe ich tatsächlich dadurch erreicht. Und da merkte ich, was da für eine Kraft drin steckt, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und sich auch seine Anteile, die irgendwo im Keller sind, anguckt, die man eigentlich gar nicht sehen will. Und so bin ich tatsächlich dann irgendwann da hängen geblieben, ne? Und habe dann einfach immer weitergemacht. Dieser Buchprozess lief immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und ein Zufall nach dem anderen kam, um dieses Herzensprojekt tatsächlich irgendwie in die Welt zu bringen. Und letztes Jahr ist es dann ja tatsächlich geboren, wie man so schön sagt. Und durch Zufälle. Ich habe eine Lektorin gefunden per Zufall, die das gemacht hat. Das Textstudio von Javi Hameister aus Köln kann ich nur empfehlen. Ich habe per Zufall, ich hatte da eine Zusage von dem Verlag, die wollten aber ganz wichtige Sachen rausstreichen und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich weiß, es kommt irgendwie immer besser und habe das abgesagt. Da haben alle schon gesagt, bist du echt bescheuert? Und ich so, nee, ich weiß noch nicht wie, aber es wird immer irgendwie besser kommen. Und dann habe ich tatsächlich in der Schule meiner Kinder bei einer Buchausstellung den Klassenlehrer getroffen und habe mir viel, der wusste von dem Projekt, weil der Deutschlehrer war und ich hatte dem mal was gefragt und dann sagte er, was macht ihr Buch? Und ich so, ja, ich habe alles nur, noch keine Zeichnung. Ich so, sie kennen nicht jemanden, der zufällig zeichnen kann? Sagt er, doch. Die Frau Guang. Ich so, bitteschön, wer ist denn Frau Guang? Weil du kennst ja an der weiterführenden Schule die Lehrer nicht mehr, ne? Also, ja, ist die Kunstlehrerin ihrer Tochter. Ich so, ach, echt? Und dann stand die witzigerweise, und ich meine, es sind ja 80 Lehrer in der Schule, 5 Minuten später neben mir in dem Raum. Und ich habe die ja nicht gesehen, also woher soll ich die kennen? Und dann sagte der übrigens, da ist sie doch gerade, sprechen Sie an. Und ich so, allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, okay, hallo Frau Guang, ich bin die Frau Schuchert. Die kannte mich ja jetzt auch nicht. Ich so, ich bin die Mama von, ah ja, okay. Ich so, ich habe gehört, Sie können wunderbar zeichnen. Haben Sie ja schon mal gemacht. Ich habe ein Buch geschrieben und dachte, nee, aber finde ich total toll. Und dann sagt sie, okay, ich mache das. Aber ich würde halt gerne Schülerinnen aus der Oberstufe mit dazu holen, beziehungsweise aus der, das die EF nennt sich das bei uns, das ist diese Erprobungsstufe, bevor du in die Oberstufe gehst. Die wollen das beruflich machen. Und dann habe ich gedacht, krass, okay. Und dann haben wir Wochen später zusammengesessen und die 3 Mädels plus 2 Lehrerinnen haben halt alle Zeichnungen fertig gemacht, wie es der Zufall so wollte. Die haben ihr ganzes Herzblut da reingesteckt. Dann habe ich per Zufall einen Drucker gefunden, der gesagt hat, ich mache das Layout in den Druck. Und dann habe ich gesagt, okay, was fehlt mir jetzt? Okay, der Verlag. Dann habe ich gedacht, okay, dann kommst du selber ein. Dann habe ich meinen Verlag gegründet und habe gesagt, dann bring es halt selber raus.
Und da jetzt, sorry Britta, da muss ich jetzt mal, weil da ist jetzt so viel schon drin von deinem Leben und wir sind schon beim Buch, worauf wir gleich nochmal wirklich ausgiebig eingehen werden. Aber da sind so viele Aspekte von dem, wie du sagst, in dieser Phase Corona, Zweifel an allem, nichts geht vorwärts. Also ich finde, das ist ja das Spannende, dieser Moment, wo man einfach an allem zweifelt. Und der ist für mich immer total wichtig, weil man erst dann auch bereit ist, irgendwie was zu ändern, ne? Also dann fängt man erst an und guckt da, das kann ja nicht so sein. Man denkt dann über Familie und whatever irgendwie nach. Und aber ganz spannend finde ich, und das da finde ich nicht zu kurz kommen, dieses Thema Vergebungsritual. Und ich weiß, dass die Laura Marlina Seiler, das ist ja angelehnt an das hawaiianische Vergebungsritual, ne? Dieses
Ho'oponopono, genau, ja.
Genau, ne? Ich kann es leider nicht aussprechen, weil da geht es mal, wie heißt das, ich liebe dich, ich liebe mich. Nee, wie, sag mal, es gibt ja so 3 Schlüsselsätze dabei, ne? Hast du sie noch?
Es gibt, nee, 4 ist das einmal, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich und danke, genau, das sind sie, genau.
Also ganz einfache Sätze, ne? Und die man wirklich auch täglich im Ritual sagen kann. Aber das weiß ich irgendwie noch aus Erfahrung, dass Laura Marlina Seile das darauf aufgebaut hat, ne? Auf dieses Ritual. Aber das ist nochmal so spannend, dieses Thema Vergebung einfach nochmal mit einzugehen. Warum ist Vergebung so wichtig? Also ist das das Aufräumen, wovon du gesprochen hast, dass man irgendwie mit Vergebung halt diesen ganzen Mist im Keller in der Lage ist aufzuräumen? Oder was ist das? Da bist du gerade so fast ein bisschen schnell drüber weggegangen.
Ich find's einfach spannend. Ja, schnell sprechen ist tatsächlich mein...
Das kenne ich auch. Das kennen wir beide.
Also ich finde, Vergebung ist eins mit der elementaren Dinge, um einfach Frieden zu finden mit sich und seiner Welt und auch mit der Vergangenheit vor allen Dingen. Weil es bringt uns nichts und da bin ich so überzeugt, wir befinden uns halt immer in dieser Opferhaltung. Wenn wir sagen, ich hatte eine scheiß Kindheit oder meine Eltern haben das gemacht oder mein Chef hat das gemacht oder keine Ahnung. Und sei es der Kassierer an der Kasse war gerade einfach scheiße und der verhagelt mir den ganzen Tag. Also ich kann das ja für ganz groß über, ich mache das mit meiner Kernfamilie und dem Leben und allem, was ich schon erlebt habe. Aber ich kann das natürlich auch machen, wenn mich heute beim Bäcker einer irgendwie doof angeguckt hat. Auch da kann ich halt vergeben und kann sagen, ich trage diesen Groll einfach nicht mehr mit mir rum. Und wenn ich bereit bin, da hinzugucken und in der Situation, in der ich damals war, habe ich mir natürlich und habe mir meine Kindheit nochmal angeguckt und mir wurden dann immer wieder so ein paar Schlüsselszenen einfach wieder bekannt und dann hat man den Groll auf seine Eltern, weil man sagt, die haben sich gestritten und dadurch ging es mir nicht so gut und dann ging es um dieses Thema und das Thema und das war alles doof und deswegen konnte ich als Konsequenz das und das nicht machen oder ich habe keine Ahnung, ich war jetzt bei mir nicht der Fall, aber keine Ahnung, angenommen, ich hätte jetzt gerne ins Ausland gewollt in der 11. Klasse und ich hätte es nicht gekonnt, dann hätte ich jetzt immer noch als Erwachsener sagen können, ich konnte es damals nicht und deswegen ist mein Leben nicht so gelaufen. Trag diesen Groll mit mir rum. So, stand bei mir jetzt nicht zur Diskussion, wollte ich gar nicht, wollte schön zu Hause bleiben, aber dann kann ich ja als Erwachsener gucken oder auch als Jugendlicher, ist egal, ich kann das in jedem Alter machen, das vergeben kann ich ja hingehen und sagen, okay, es war jetzt so und mein Gegenüber hat immer aus seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt und wollte mir eigentlich gar nicht schaden, sondern dem fehlte selber das Wissen, und ich meine jetzt nicht die Bildung von der Schule, sondern einfach das mentale Verständnis und vielleicht halt die Anbindung an sich selber, um anders hätten handeln zu können. So, das heißt, ich weiß zum Beispiel, ich habe früher immer gesagt, boah, meine Eltern, ich bin so ein Scheidungskind und es war alles einfach scheiße und was man so erzählt, also quasi typisch Opfer. Mittlerweile weiß ich aber, ich bin dank der Erfahrung, die ich mit meinen Eltern gemacht habe, die selbstständige Frau, die ich jetzt bin, die ihr Leben anders in die Hand nimmt, die nochmal anders mit meinen Kindern umgehen kann, weil ich sage, mir fehlte damals das und das und ich fange meine Kinder aber ganz anders ab, so, auch wenn sie jung ist, egal wie. Und das heißt, ich habe es dadurch geschafft, aus der Opferhaltung rauszukommen und bin damit in die Selbstverantwortung gekommen. Und das kann halt Vergebung, indem du einfach sagst, es war scheiße, ich erkenne es an. Ich gebe dem anderen seinen Anteil zurück und nehme mir meinen Anteil zurück. Ich nehme mir meine Energie zurück, die ich jahrelang in diesen Groll reingesteckt habe, und ich bin wieder ganz. So, und das ist der Zauber der Vergebung, dass du einfach sagen kannst, es war doof, ich akzeptiere, dass es doof war, aber ich entscheide mich jetzt dafür, das Ganze loszulassen und nicht in 2 Jahren wieder zu sagen, aber meine Eltern waren einfach doof. Nein, ich kehre das Ganze um und komme jetzt in die Power, um zu sagen, so, und ab jetzt mache ich es anders. Das ist der Schlüssel in meinen Augen von Vergebung.
Da, jetzt muss ich mal kurz dazu, ich bin mit der Laura Marlina Seiler nicht so firm. Ich weiß, dass sie als so die Person ist, Andrea, ich weiß, du hast sie auch schon manchmal erwähnt, und es ist so die spiritual person, die sozusagen gerade so on vogue ist, viele Jahre schon.
Sie hat breit gemacht einfach, das ist jetzt sehr, sehr breit und auch obwohl viele junge Frauen auch haben, ne? Und irgendwie auf eine sehr frische Art und Weise.
Aber ich finde, das, was du jetzt gerade, Britta, beschrieben hast, das klingt für mich gar nicht so wahr. Ist das so spirituell? Also ich finde, das klingt nach Psychologie. Das klingt irgendwie total logisch.
Ja, ne? das ist auch, glaube ich. Ich glaube mittlerweile, dass Spiritualität und Psychologie sehr ineinander greifen. Ne? Also früher wurde, glaube ich, immer sehr gesagt, alle Spirituellen sind halt so in dieser ESO-Ecke, ne, mit Räucherstäbchen und Turban und was weiß ich was allem irgendwie gefühlt und laufen nur barfuß durch die Gegend. Aber ich glaube, und das ist das Schöne, was ich für mich mache, ist, dass du sagst, wir sind, also für mich ist Spiritualität, sagen wir es mal so, was ist für mich Spiritualität? Für mich ist Spiritualität die Verbindung aus Körper, Geist und Seele und deinem Herzen, dass du das alles zusammenfügst und dass du sagst, wir sind nicht einfach, wie manche sagen, so ein Fleischklöpfchen, was durch die Gegend läuft und haben halt irgendwie einen Verstand und vielleicht auch ein Herz, sondern wir sind halt irgendwie, in uns ist halt irgendwie was, wo man sagt, da ist halt eine Seele drin. Wenn du manchen Leuten sagst, was ist eine Seele, dann sagen manche, oh Gott, hör mir damit auf. Ne? Aber ich glaube, dass wir alle irgendwie eine Kraft in uns haben, die einfach, und es ist egal, ob du an Wiedergeburt glaubst oder ob du nicht daran glaubst, die einfach da ist und die uns eine Aufgabe gibt fürs Leben, was wir lernen dürfen. Da glaube ich ganz fest dran. So, und dieses Vergeben, wenn du sagst, ich vergebe dir und nehme mir meinen Anteil zurück und ich komme wieder in meine eigene Kraft rein, hat mit Sicherheit, also ich habe jetzt nicht Psychologie studiert, aber hat mit Sicherheit psychologisch, und die bezeichnen das wahrscheinlich anders, als Laura Seiler es bezeichnen würde. Aber das war für mich damals so, wo ich dachte, okay, bis dahin habe ich vielleicht auch gedacht, jahrelang, 38 Jahre lang, ich bin ein Fleischklöpfchen mit einem Verstand und funktioniere einfach. Und habe da aber gemerkt, oh scheiße, ich glaube, ich habe einen Anteil in mir, man nennt ihn Seele und Herz. Die darf ich vielleicht auch nochmal hören. Was wollen die denn eigentlich von mir? So, und das ist so dieses, deswegen, also ich kann dir gar nicht sagen, ob dieses Vergebungsritual wirklich nicht doch irgendwie psychologische Aspekte hat.
Achso, das ist ja auch egal an sich, ne? Aber ich finde das so interessant, weil das würde ich jetzt ganz anders, ich finde, das klingt total logisch, ehrlicherweise. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, es tut mir leid, vergib mir, ich liebe dich, danke. Das wird jetzt mal ein neues.
Das ist ganz, ganz alt auf jeden Fall, wenn du es irgendwie liest, also auf Hawaii und irgendwie, weiß nicht, hunderte, tausend, eine wahnsinnig lange Tradition. Wenn man da kann man wahrscheinlich nochmal richtig tief eintauchen, irgendwie, weil die Grundprinzipien, das wurde da, glaube ich, gerade ganz gut.
Genau, also dass du auch im Zweifel halt deinen Eltern sagst, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, dass ihr das damals so gemacht habt. Und bitte vergib du mir den Anteil, den ich quasi da den Groll mit mir rumgetragen habe. Ne? Also damit vergibst du den aber letztendlich halt auch. Ne? Und das bringt halt, glaube ich, ganz viel inneren Frieden rein.
Und so. Das, was mir noch, das fand ich irgendwie ganz spannend, das habe ich in Erinnerung, als ich dieses Buch oder mich mit der Technik beschäftigt habe, da gibt es irgendwie eine ganz bekannte Geschichte von einem Gefängniswärter, weil der wirklich die schwersten Fälle bei sich im Gefängnis hatte und der hat dann angefangen, über einen gewissen Zeitraum, 4, 6, 8 Wochen länger, dieses Ritual mit jedem eigenen Sträfling zu machen. Und dann hat wirklich, und es ist nachweislich, und es ist jetzt nicht nicht fiktiv, sondern wirklich, man da gibt es wirklich Studien dazu, wie sich das verbessert hat. Also, dass man irgendwie allein, dass er an seinem Schreibtisch sitzt und mit jedem einzelnen Häftling das macht, weil was da mitschwingt, ist auch so, wir sind alle miteinander verbunden. Ne? Also, dass der jetzt, wenn du einen Kriminellen vor dir hast oder einen Penner oder irgendwie auch jemand, der irgendwie erfolgreich ist, dieses, wir sind eben alle eins und es hat alles mit dir zu tun. Und das kommt da, glaube ich, zum Tragen. Deswegen, das ist nochmal ein guter Hinweis. Finde ich nochmal spannend, sich damit zu beschäftigen.
Mhm. Ja. Genau, also deswegen, und ich glaube, dass sich das immer lohnt, aber man braucht halt einfach das Bewusstsein und die Akzeptanz zu sagen, okay, und vor allen Dingen auch den Mut zu sagen, okay, ich ziehe jetzt einfach mal einen Schlussstrich und ich bin nicht mehr die, die einfach sich klein fühlt von den Eltern, von dem Chef, von was weiß ich was, es war eine doofe Zeit, ich habe aber meine Erfahrung draus gemacht und ich habe daraus gelernt und ich würde es beim nächsten Mal anders machen, so.
Mhm. Mhm. Also ich musste bemerken, ich musste dir zuhören, ich musste beim Zuhören bemerken, dass du immer wieder gesagt hast, Zufall. Das fand ich irgendwie ein bisschen lustig, dass die Geschichte so erzählt und alles hat ja irgendwie miteinander oder aneinander angeknüpft.
Genau, also rückblickend, also klar, wenn du dich da, für mich waren das wirklich Zufälle, weil es war zum Beispiel, als ich bei der Buchausstellung war, gar nicht geplant, dass ich an dem Tag da stehe, sondern dass ich am nächsten Tag da stehe. Dann habe ich beruflich einen Termin reinbekommen und habe gesagt, okay, ich kann den jetzt nicht halten, aber ich habe zugesagt, ich helfe. Also gehst du einfach, ohne dich anzumelden, halt an dem Tag dahin. Und dann bin ich halt dahin gegangen und habe gesagt, okay, ich bin jetzt hier, morgen kann ich nicht, ich kann euch heute helfen. Und dass dann meine Tochter mit ihrem Klassenlehrer da steht, das wusste ich ja gar nicht, das war ja gar nicht vorgesehen. Und dass er dann sagt, ja, die Frau Gong, und dass sie dann auch noch da steht, das war ja auch nicht geplant. Also es waren halt drei Situationen nacheinander, wo ich dachte, oh scheiße, also du kannst auch Schicksal nennen, ist ja egal, ne? Aber irgendwie wollte das Universum, und ich glaube tatsächlich an die Kraft des Universums, die wollten da halt tatsächlich mich irgendwie unterstützen, dass dieses Projekt genau diesen Weg halt einfach geht, ne?
So. Und meinst du, ist es aber dann deshalb gewesen, weil du dich da mehr damit beschäftigt hast, weil du da quasi mehr angefangen hast, quasi dein Buch zu schreiben, dahinter zu sein, dich mit deiner Vergebungsarbeit zu beschäftigen und diesen ganzen Themen? Also hast du das Gefühl, du hast dann sozusagen diese Initialzündung gesetzt immer wieder und das wurde belohnt durch diese Aspekte?
Also ich glaube es tatsächlich schon. Ich hatte mir mein Vision Board gemacht, ich habe mir mein Buchcover aufgemalt und ich kann halt nicht malen, habe ich ja schon erzählt, aber ich habe das halt wie, und das ist wirklich so eine Zeichnung wie, ich würde mal sagen, fünfte Klasse, irgendwie so ein bisschen, und habe halt noch draufgeschrieben, ist ein Spiegel, oder ist ein Bestseller und ne, Hilfe zum Glücklichsein, alles hatte ich mir so, und habe ich mir einen Kleiderschrank hängen, die mir jeden Morgen angeguckt und gedacht, ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, irgendwie wird es halt weiter. Und ich war so voll in dieser Energie drin, dass ich sage, irgendwie geht das. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie geht das halt. Und ich weiß, ich bin dafür belächelt worden. Ich weiß, Freundschaften, ne, die haben, Freunde haben gesagt, Britta, ganz ehrlich, du drehst da gerade völlig am Rad. Und ich so, nee, ich weiß, dass ich dieses Buch irgendwie hinkriegen werde. Und das auf einem anderen Weg, als manch anderer das hinkriegen wird.
Aber was haben deine Freunde, das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich kenne es ein bisschen mit, als ich verstrahlt im positiven Sinne mit dem Öl durch die Welt gelaufen bin, ist das so, es gibt Maria Magdalena Öl und da also kenne ich die gleiche Reaktion, aber was fanden die, da finde ich ja so ein Buch, also jetzt irgendwie ein Kinderbuch in Anführungsstrichen, ne? Das ist wirklich also für kindgerecht auch geschrieben, man kann es vorlesen, aber es ist auch für Erwachsene schön. Warum gab es denn da so den Widerspruch, weil es so anders war zu dem, was du sonst repräsentiert hast?
Wo waren da das Problem? Ich glaube tatsächlich, dass ein Grund war, dass ich wirklich einfach ausgeschert bin aus dem Muster, was ich sonst hatte. Ne? Dass ich einfach gesagt habe, ich bin so mutig, ich habe da diese Vision und ich laufe los und es wird irgendwie halt losgehen. Meine engsten Freundinnen, meine Herzensfreundinnen, wie ich sie immer so schön nenne, die haben mich gefeiert. Ne? Denen habe ich das Kapitel gegeben, die waren völlig und haben gesagt, so, die haben das lekturiert mit so Zeichnungen daneben und haben gesagt, also lekturiert, wie man es halt unter Freundinnen macht. Ne? Das ist ja in ein professionelles Lektorat noch gegangen, aber so, und dann so Zeichnungen und ach ja, und ich erkenne mein Brittchen und ach ja, wie schön und so. Die eine sagte, das wird richtig groß, das wird irgendwann verfilmt und die andere sagt, da machen wir ein Hörbuch drauf. Also die waren so völlig mit dabei. Und dann gab es aber die ganzen rationalen Menschen, also einige, die das sehr beschmunzelt haben, ne, und gesagt haben, du mit deinen Ideen und ach ja, kümmere dich doch um deinen Job und warum glaubst du das ausgerechnet du? Und dann habe ich da am Strand gesessen und habe gesagt, und ich weiß ganz genau, wenn das Buch so richtig, richtig gut wird, da mache ich Leseinseln. Alle so, was willst du denn jetzt schon wieder mit Leseinseln? Ich sehe, das werden Cafés, wo Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, die nicht lesen können, hingehen können, wo dann Mütter und Männer und Omas und Opas sitzen und man sich gegenseitig vorliest. Und als Belohnung kriegt man halt einfach wie Lesenachhilfe, weil es gibt 40% der erwachsenen Deutschen, und da ziehe ich jetzt wirklich einfach noch nicht mehr den Migrationshintergrund dazu, sondern 40% der erwachsenen Deutschen können nicht richtig lesen. Und wenn du nicht richtig lesen kannst, wie willst du dann beruflich irgendwann mal deine Chancen nutzen können? Und da war ich so, als ich das gehört habe, ja, das muss man noch ändern können, dann machst du halt Lesecafés und so. Und dann wurde das, ach ja, du wieder mit deiner Idee. Und die haben mich gar nicht träumen lassen. So. Und die haben mich so belächelt und es hat mir so wehgetan, dass ich hinterher meine Konsequenzen draus gezogen habe und gesagt habe, nee, will ich nicht. Und dann trennen sich halt einfach Wege entsprechend auch. Ne? Weil ich finde, bei einer Freundeskreis ist es halt so, und hätte ich Topflappen gestrickt, dann hätten die sagen können, ach ja, du mit deinen Topflappen. Aber die hätten auch sagen können, ich bewundere deine Art, ich bewundere deine Konstanz, ich bewundere, dass du das alles machst und so weiter und so fort. Und hätten sagen können, super, ich kaufe dir einen ab und schenke den der Oma, gefühlt, so ungefähr. Weil ich einfach weiß, du bist meine Freundin und ich möchte honorieren, dass du das gemacht hast, so ungefähr. Wäre ich völlig fein mit gewesen. Aber dieses von oben herab, ach du mit deinen Büchlein, das hat mich so verletzt und das hat mich so geschwärzt, dass ich irgendwann einfach für mich gesagt habe, hinterher, nachdem das Buch fertig war, nee, sorry. Einmal meine Meinung gesagt.
Ist das dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen wie das, was du beschrieben hast, Andrea, wie so ein, wenn man sich, ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit überzeichnen will, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du da so aufgebrochen bist eben in eine für dich neue Ära, um es mit Taylor Swift zu sagen.
Und unter dem machen wir es
nicht mehr. Unter dem mache ich es nicht mehr.
Ich würde sagen, schöner Vergleich nehme ich.
Ein großer Swiftie. Aber ja, und das heißt, man entscheidet sich dann ja, vielleicht auch neu, man sieht Dinge anders, man lernt neue Dinge, keine Ahnung, man geht neue Wege. Das ist natürlich irgendwie etwas, was grundsätzlich immer wahrscheinlich schwierig ist, weil wir alle ja Gewohnheitstiere sind und immer irgendwie das Gleiche machen wollen. Und meinst du, ist das auch so ein, weil du jetzt so einen Weg gegangen bist, der, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob so wahnsinnig so eine große spirituelle Journey ist, aber einfach nur, weil du gewagt hast, auszubrechen sozusagen aus dem, was du davor gemacht hast, dass du sagst, okay, da können manche nicht mehr mitkommen und dann ist der Weg aber so beschritten, dass du nicht mehr zurück kannst und du musst einfach loslassen.
Ich glaube ja schon, mittlerweile mit meinem, was ich seitdem halt noch einfach lernen durfte, auch durch meine Ausbildung und sowas alles, ist es natürlich, was man erkennt ist oder was ich vermute ist, dass einfach vielleicht auch bei dem anderen sowas im Unterbewusstsein getriggert worden ist, weil der vielleicht selber mal irgendwann in der Vergangenheit eine Idee hatte und die er verwirklichen wollte oder nicht oder einen Traum hatte, wo er nicht losgelaufen ist. Das weiß ich halt nicht. Aber das mag immer eine Möglichkeit sein, dass ich im Endeffekt irgendeinen Anteil oder einen Schattenanteil oder was auch immer bei dem anderen berührt habe mit dem, was ich bin und wie ich bin. Und ich bin halt nun mal, und sagen auch meine Freundinnen, ich war so am Leuchten in dem Thema und es war so, es sprudelte aus mir raus und es kam einfach so, es ergab sich, es fiel mir alles überhaupt nicht schwer. Und das war so, wo ich gemerkt habe, dass ich meine Energie so anheben konnte in diesem ganzen Prozess, dass das natürlich auch für andere Leute nicht so schön war vielleicht, ne? Weil vielleicht eigene Wünsche und Träume dahinter standen oder Ängste oder was auch immer, man weiß es einfach gar nicht. Ich bin aber damit total fein, ne? Also ich bin da total fein, auch da habe ich Vergebungsarbeit gemacht, auch da habe ich einfach gesagt, ich lasse das alles los. Wenn man irgendwann nochmal zusammenkommt, dann kommt man nochmal irgendwann zusammen, wenn man nicht zusammenkommt, kommt man nicht mehr zusammen. Aber ich bin halt mittlerweile mir und meiner selbst durch meine Arbeit, die ich in der Spiritualität einfach mit mir gemacht habe, so selbstbewusst und ich habe meinen Selbstwert einfach nochmal dank des Buches, glaube ich, einfach nochmal und auch dank der Enttäuschung nochmal ganz anders definiert und ganz andere Werte festgesteckt, was mir wichtig ist. Und das hätte ich mit der ganzen Arbeit, hätte ich diese ganze Arbeit nicht nebenbei gemacht, also mit dem Vergeben, Schattenarbeit, Triggerpunkte und so weiter und so fort, dann wäre ich in der Opferrolle geblieben und hätte gesagt, das ist ja alles doof. Aber so konnte ich jetzt eigenverantwortlich selber sagen, weißt du was, ich bin es mir wert, dass meine besten Freunde mich vielleicht anders behandeln. Ich bin es mir wert, dass ich meinen Weg gehen kann und mich im besten Fall unterstützt fühle oder. Und das hat nichts mit ich werde gesehen, ich werde nicht gesehen zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass ich meinen inneren Wert, meine Seele, mein Herz, alles, was damit zu tun hat einfach, dass das für mich so klar ist und dass ich sage, das sind meine Werte und ich möchte gar nicht mehr, dass diese Werte oder kannst auch Grenzen setzen nennen einfach, dass die unterschritten werden. Und das ist das, was halt in dieser spirituellen Arbeit, was ich damit erreichen konnte. Und da bin ich halt mega dankbar für. Aber natürlich ist es so, wenn ich wachse, wächst ja mein Umfeld nicht automatisch mit. Und dann sind natürlich auch irgendwann mal Anknüpfungspunkte nicht mehr so da, wie sie sind oder wie sie mal waren einfach. Ne? Mhm. So, Das ist das.
Jetzt haben wir viel um das Buch herum geredet. Ich muss ja sagen, in 6 Wochen ein Buch schreiben, klingt auf jeden Fall ganz schön verrückt.
Vielleicht ein dick, eigentlich, es ist ein schmal, aber es ist klein geschrieben, ne? Und es sind irgendwie 180 Seiten, irgendwie roundabout.
Ja. Vielleicht magst du uns mal, Mo und seine wundersame Reise ins Glück heißt das Buch, vielleicht magst du uns mal ein bisschen in den Plot einführen. Was erlebt Mo alles? Ganz süß gezeichnet auch vorne drauf auf dem Cover, wir werden das in den Shownotes verlinken, das Buch.
Ja, also Mo ist ein, also ich wusste damals nicht, was ich schreiben sollte. Ne? Wie gesagt, ich habe mich ja da hingesetzt und gedacht, okay, wenn was kommt, dann kommt es. Und ich dachte mir, okay, also irgendwas, ein Kinderbuch kriegst du ja vielleicht irgendwie hin. Ne? Ich wollte ja, okay, die sind nicht so anspruchsvoll, habe ich mir gedacht. Irgendwas machst du. Dachte ich immer, ne? Aber gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, über Menschen schreiben, das könnte schon schwierig werden. Dann habe ich, okay, dann ist er halt ein Wichtel gefühlt, ne? Weil es war ja gerade um Weihnachten nicht so, ein Wichtel fällt mir ein, da kann sich jedes Kind was vorstellen. Also Mo ist ein Wichtel aus Winzighausen. Das ist ein Dorf irgendwo auf der Welt. Und der ist immer glücklich. Das ist ein Buch auch mit viel Magie, mit Fantasie, mit Witz und aber auch mit einer Lehre, muss man einfach mal so sagen. Und der ist immer glücklich und es ist immer toll. Und der ist mit seinen Wichtelfreunden zusammen und es gibt keine Hausaufgaben und die sind in der Wichtelschule und alles ist immer perfekt, solange er morgens halt sein Himbeermarmeladebrot mit Honig hat und seinen Kokosblütenzuckerkakao und sowas, alles ist alles immer Roger. Aber einen Tag erlebt er halt in seinen Augen das größte Pech auf der Welt. Morgens gibt es nicht diesen Kakao, weil dieser Zauberkessel verschwunden ist und er kommt halt schon anders in der Schule an und dann fällt er leider durch ein Missgeschick bei der Hofpflege oder bei der Tierpflege, die müssen halt auch verzauberte Tiere halt pflegen, fällt er leider doof hin und landet in einem Misthaufen und alle stehen um ihn rum und lachen. So. Und für ihn bricht halt eine Welt zusammen, weil er sagte, warum lachen meine Freunde mich aus? Und er ist halt von oben bis unten dreckig, rennt nach Hause und sagt, es ist der schlimmste Tag und ich werde nie wieder glücklich sein und ich habe mein Glück verloren. Und dann wird er natürlich betüttelt und nachts sagt er, ich muss ja mein Glück irgendwo verloren haben. Denn ich war ja bisher immer glücklich. Aber jetzt weiß ich heute von vorne bis hinten halt einfach nicht. Aber irgendwo muss es ja liegen. Also von hier bis auf den Weg zur Schule werde ich es ja wieder finden, als Kind gedacht. Also macht er sich nachts auf den Weg, packt seine 7 Sachen, seinen Kuschelhasen, seine Zahnbürste, alles, was man so braucht, ein paar Süßigkeiten, eine Trinkflasche und so weiter, packt er halt in seinen Rucksack und marschiert halt los in der Dunkelheit, schreibt noch einen Brief an seine Eltern und verschwindet halt. So, und kommt halt zu dieser Schule, hat sein Glück halt nicht gefunden und folgt dem Mond, der aber auf der, und sieht halt auf der anderen Seite, das ist ein ganz großer See, der Auensee, und der ist auch verzaubert, und sieht auf der anderen Seite des Sees nur noch den Mondschein und oben auf 2 Bergen halt ein Lichtchen und sagt, oh, Lichtchen ist immer gut, da ist bestimmt mein Glück. Und dann macht er sich halt auf abenteuerliche Weise auf, ist im Endeffekt 2 Tage oder 2 Nächte ist er halt draußen in der Wildnis, erlebt ganz viele Sachen, ganz viele Begegnungen mit Tieren und allem drum und dran, schläft in der Höhle, zeichnet alles auf, was er aufzeichnen kann, was er begegnet, Tieren, Federn und so weiter, und landet aber letztendlich halt nach 2 Tagen auf einer einsamen Burg, und zwar ist das die Burg zu Hohenglücksburg, und trifft da einen alten weißen Wichtel und kam mit ihm ins Gespräch und erkennt hinterher einfach, was es mit seinem Glück halt so auf sich hat. Genau, und Quintessenz, um das einfach vorwegzunehmen, ist halt, dass wir alle wissen, Glück kommt und geht wie Ebbe und Flut, wie Sonne und Mond, es ist immer da, es hat was mit Betrachtungsweise zu tun, es hat was damit zu tun, dass wir darauf vertrauen können, dass wir, wenn wir es mal nicht sind, in dem Moment irgendwann aber wieder sein werden. Und das wollte ich im Endeffekt den Kindern so ein bisschen mitgeben. Aber mittlerweile habe ich halt auch viele Erwachsene tatsächlich, die es halt lesen. Ne? Die einfach sagen, okay, es ist halt ein einfacher Ratgeber, auch für uns Erwachsene, in Kindersprache. Genau, so.
Und wie viel von Mo steckt quasi in dir selbst?
Es ist mittlerweile, rückblickend würde ich sagen, es ist meine eigene Geschichte natürlich. Ne? Wo du sagst, du bist in dem Glück und hast halt dein Glück verloren. Merkst irgendwie in so einem Moment, wo ich da so erkältet war, boah, alles ist scheiße drum und rum und Corona und es ist doof und man ist selber so ein bisschen unglücklich in der Situation und macht sich dann halt auf seinen Weg. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche wie bei mir, aber das erkennst du halt erst retrospektiv, genau. Also genau so. Aber letztendlich ist es meine Geschichte, nur halt für Kinder.
Also echt schönes Buch und wir werden es verlinken in den Shownotes und darauf hinweisen nochmal. Aber mich interessiert jetzt nochmal dieser Aspekt, also du sagst irgendwie während der Corona-Zeit und du warst krank und dann fällt dir das alles so auf mit deinem Leben. Und dann begegnest du eben Laura Marlina Seiler und fängst mit diesem Vergebungsritual an. Gab es denn vorher Hinweise oder irgendwo, wo du sagtest, Aber da bist du immer auch wieder auf alte Themen gekommen. Also, weil das war jetzt so, da warst du Ende 30, Mitte, Ende 30. Mhm. Was war denn vorher? Also, wo du sagtest, da gibt's noch mehr oder das Glück liegt in mir drin. Also, irgendwie diese Aspekte, von denen du gerade, die du gerade beschreibst und die auch in dem Buch dargestellt werden. Was war denn vor Mitte 30, Mitte, Ende 30, als du dann in diese prekäre Situation gekommen bist?
Also, es ist halt einfach so, dass ich, wie gesagt, mit Anfang 30, ich bin halt früh Mutter geworden mit Mitte 20, ne? Also mein Sohn wird jetzt 16, meine Tochter ist 13 und habe halt viel gearbeitet, immer viel gearbeitet tatsächlich auch und habe, glaube ich, auch durch den, auch in Krefeld tatsächlich, und es ist so lustig, weil die Freundinnen, die ich halt tatsächlich hier habe, das sind auch alles zugezogen, ne? Tut man sich dann eventuell auch von der Mentalität einfach, obwohl es nur 100 Kilometer von meinem Heimatort entfernt ist, ist halt eine andere Mentalität, bisschen schwieriger. Und meine Eltern sind, ich glaube, 2012 und 2016 verstorben, also ein paar Jahre früher. Und da bin ich zum Beispiel auch einfach drüber gegangen und habe gedacht, nee, ist ja okay, die sind halt gestorben. Und meine Schwestern waren völlig anders, ne? Die waren halt voll in der Trauer drin und alles. Und ich habe immer gesagt, ach ja, gut, ist ja gar nicht so. Und so. Aber für mich war das so, ich habe so funktioniert all die Jahre, weil ich immer dachte, komm, du hast dein System, du hast deine Familie, du bist immer so den Scheinbaren, wie man es halt so schön sagt. Und das ist mir letztendlich 2021 dann nicht auf die Füße, also positiv auf die Füße gefallen, indem ich einfach gesagt habe, okay, und jetzt nehme ich mir die Zeit und Trauer und jetzt gucke ich mal hin und sage, es ist einfach doof, dass die nicht mehr da sind und sowas alles, ne? Aber das geht halt erst, wenn du, ich sag mal, ich bin ja nicht tief gesunken, ich habe ja nichts, ich war halt einfach nur erkältet und das ist halt richtig. Aber ich glaube, ich war einfach, oder meine Seele war einfach bereit und mein Herz in dem Moment zu sagen, und jetzt gucken wir hin. Ich hätte das, was ich danach halt quasi aufgearbeitet habe, hätte ich gar nicht tragen können von den Emotionen her. Und die konnte ich halt jetzt erst im Nachhinein halt mit mir selber, viel mit mir selber ausmachen, aber halt einfach den Schmerz und diese Ungerechtigkeit und sowas alles, das konnte ich da erstmals fühlen, zulassen und auch natürlich damit verarbeiten. Das ist so das, ne?
Das heißt, da steckt dann auch viel in dem Buch drinnen davon?
Nee, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts mit Schmerz und Verlust und sowas. Hat das ja gar nichts zu tun tatsächlich. Ne, das habe ich für mich einfach, glaube ich, dann auch danach nochmal ein ganzes, nachdem das Buch eigentlich fertig war. Und ich dann gesagt habe, oh krass, was du gemacht hast. Oh, du hast mal ein Buch geschrieben. Das zweite Buch ist ja auch geschrieben, das ist das Thema Mut. Im gleichen Kontext, aber halt mit anderen Protagonisten. Das sind zwei Mädchen. Und den Mut brauchst du ja zum Beispiel, auch das ist rückblickend ja meine Geschichte, habe ich jetzt wieder beim dritten, vierten, fünften, siebten Lesen festgestellt, wo man denkt, den Mut brauchst du ja, um zu sagen, ich gucke jetzt hin. Ich gucke jetzt hin, ich gehe andere Wege, weil auch die gehen andere Wege in dem Buch. Die machen sich auf eine Abenteuerreise, um die große Welt zu entdecken. Die wissen, da ist mehr und so weiter. Es gibt, ne, das hat was mit den Geheimnissen des Lebens zu tun. Das erfordert ja Mut. Mhm. So. Und du musst aber erstmal in der Lage sein, das Ganze halten zu können. Das ist meine feste Meinung. Und du kannst immer jemandem sagen, ach, arbeite doch an deiner Wunde und guck dir dein Muster doch mal an. Kannst du doch mal eben verändern. Aber derjenige kann es nicht verändern, solange eigentlich er innerlich nicht bereit dazu ist, das Ganze auch und die Konsequenz daraus auch zu tragen. Aber das ist halt dank meinen Erfahrungen und meines Lernens in den letzten Monaten erst an Wissen in mir und auch das Verständnis und ich sag mal die Güte und die Weichheit, einen anderen so zu lassen, wie er ist, wenn er sich nicht selber dazu quasi bereit erklärt, zu sagen, ich bin jetzt bereit und gucke jetzt halt hin, meine Triggerpunkte, meine Schattenanteile und so weiter und so fort. Und das ist halt im Endeffekt das, der große Unterschied, um wieder zurückzukommen zwischen Anfang 30, Britta, Karrierefrau, voll funktionsmäßig, nur gearbeitet, die Kinder lange in der Schule gelassen, weil Arbeit war ja total wichtig, würde ich rückblickend alles gar nicht mehr machen. Aber ich kann die Zeit nicht zurückdringen. Ich kann es nur ab jetzt besser machen. Um da anders da zu sein.
Vergebung mit dir selbst ins Spiel, ne? Oder?
Total. Dass man total.
Und immer, ich irgendwie auch die Tage irgendwie mit einer Freundin, die sagte so, ich würde das alles ganz anders machen. Und dann, das ist ja eine schöne, das kann man ja feststellen, aber wenn man damit so hadert und dann wird das so deine Realität, das ist natürlich dann schwierig, ne? Aber das ist natürlich.
Genau, du musst halt damit auch Frieden schließen und sagen, ich war damals so, wie meine Eltern damals mir gegenüber in der Situation waren, weil ich halt damals in der Situation konnte nur mein bestes Wissen und Gewissen und nach den bestmöglichen Möglichkeiten agieren. Das habe ich halt gemacht. Rückblickend heute würde ich mir denken, oh, hättest du mal die ganze Arbeit vor 10 Jahren gemacht, als die Kinder klein waren, hättest du denen vielleicht auch das eine oder andere, also wäre es vielleicht lustiger, schöner oder was auch immer oder einfacher gewesen, ne? Aber so wie ich weiß, dass die ihre Seelenarbeit zu tun haben, wenn sie groß sind, weiß ich, dass ich meine Arbeit zu tun habe, jetzt, wo ich groß bin. Und das ist halt das, wo ich sage, wir sind alle mit einer Aufgabe hier hingekommen, um was zu lernen. um auch Muster aus der Familie und aus dem Familiensystem vielleicht einfach zu durchbrechen, die seit Generation zu Generation zu Generation weitergegeben werden. Und das ist aber was, da müssen wir halt einfach bereit zu sein. Und es gibt manche, die werden da nie bereit zu sein und werden, wenn sie irgendwann mal sterben, halt das Ganze nicht gemacht haben. Und es gibt halt manche, die kommen halt mit 20 dahin und manche, die kommen mit 40 dahin und manche mit 60, die sagen, jetzt kann ich das. Und umso schöner ist es, dass man die dann auch einfach begleiten kann. Und dass man sagen kann, okay, es gibt die Möglichkeiten, man kann daran arbeiten. Und ich glaube, dass heutzutage das Verständnis dafür, für diese, manche sagen neue Welt, dass wir rauskommen aus diesem ganzen Patriarchismus, raus aus dem Kopf, sondern rein ins Herz. Ich glaube, das ist jetzt die neue Zeit, die einfach anbricht, dass wir mehr ins Verstehen und Fühlen kommen, anstatt immer nur aus dem reinen Verstand alles machen.
Ich glaube, das ist ein wunderschönes Plädoyer jetzt am Ende, ne? Zu dieser ganzen, zu deinem persönlichen Lebensweg, zu das, was du mit dem Buch transportieren möchtest. Nochmal zu dem Weg, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Manche haben es mit 20, manche wachen irgendwie Ende 30 auf und oft passiert es eben über nervige Sachen, ne? Oder Themen, die dich triggern und manchmal auch Krankheit oder Verlust irgendwie. Aber dann kommst du erst richtig drauf und hast auch eine Veranlassung, dich zu ändern.
Ja.
Und das war wirklich schön, da, weil da ganz viel drin lag, sowohl aus deinem Leben und wo du sagst wirklich, du brauchtest diesen Ende 30, diesen Tiefpunkt, um dann deine Themen nochmal anzufassen mit deiner Familie, mit deinen Schwestern und dann mit dem Buch und das Problem, wenn man sich dann auf den Weg macht und alle denken, jetzt ist sie verstrahlt und jetzt schreibt sie ein Kinderbuch und ist da so von überzeugt und also ich konnte mich in dem einen oder anderen Aspekt wirklich auch wiederfinden, das war ganz schön und ich glaube, da ist für unsere HörerInnen auch eine ganze Menge dabei. Aber Britta, wie findet man dich denn? Also das Buch heißt, das verlinken wir, Mond, seine wundersame Reise zum Glück, ist in den Shownotes. Hast du eine Website? Oder ein Instagram?
Tatsächlich Instagram. Genau, ganz normal über meinen Namen findet man mich auch, weil ich irgendwann gedacht habe, auch ganz ehrlich, auf meinem Buch steht auch mein Name, dann kann man sich auch bei Instagram über meinen Namen finden. Genau, ich habe meine ganz normale, falls jemand irgendwie Bedarf bei Immobilienverwaltung oder eine wunderbare Luxuswohnung zu verkaufen hat, kann er sich natürlich auch gerne wenden. Das ist meine ganz normale www.brithaus.de. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache ein Brit-Konsortium, also von Britta, aber Brithaus, Britbooks heißt mein Verlag. Also www.britbooks ist mein Verlag tatsächlich. Und wenn das mit dem Coachen irgendwann mal so richtig losgeht, dann wird es halt tatsächlich Brit Life, das weiß ich jetzt schon. Also so, und das ist tatsächlich das, genau. Also über Instagram kann man mich ganz normal finden. Facebook mache ich nicht viel, weil irgendwie, nee, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel neben meinen ganzen anderen Sachen. Und das ist das. Das Buch, wie gesagt, über die Verlags-Homepage kann man es einfach beziehen. Oder bei Amazon ist es auch drin. Und ich freue mich natürlich über jeden, der irgendwie sein Lichtchen wieder ein bisschen mehr leuchten lassen möchte und dabei ein bisschen über das Buch oder wie auch immer irgendwie Wege zu mir findet, genau.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, Britta. Das war ein richtig tolles und volles Gespräch irgendwie. Ganz, ganz glücklich irgendwie aus dem Gespräch mit guten Vibes heute. Das ist wirklich schön.
Vielen Dank, ist immer schöner Insight. Also es war ja damals so, wenn du dich erinnerst, Britta, als wir aufgerufen haben, dass wir wirklich gesagt haben, wir haben ja wirklich viele Hörerinnen, die uns auch immer mal wieder schreiben und auch immer mal wieder mit Vorschlägen kommen und so weiter. Da haben wir gesagt, ja, jetzt wollen wir doch mal jetzt die Zeit nutzen, um mal quasi umzudrehen. Erzählt uns doch mal eure Geschichte und bewerbt euch mit euren Geschichten. Und so, es ist einfach mega spannend. Deswegen herzlichen Dank, dass du so mutig warst, erstmal uns auch zu schreiben und hier auch herzukommen und zu sagen, ich teile meine Geschichte. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ich weiß nicht, du sitzt wahrscheinlich nicht so oft vorm Mikro. Deswegen.
Ich sitze, wenn ich meine Versammlung habe, tatsächlich, da muss ich immer frei sprechen. Aber so ein Interview habe ich tatsächlich, außer jetzt hier für die regionale Zeitung oder so, tatsächlich auch noch nicht gemacht. Ne? Also deswegen, das war für mich auch eine ganz wunderbare, zauberhafte neue Erfahrung, genau.
Mhm. Schön, danke Britta. Danke Britta.
Ich danke euch beiden sehr und ich wünsche euch einen zauberhaften Sommer.
Ja, das wünschen wir euch auch. Liebe Grüße nach Krefeld und liebe Grüße nach Wien. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Das war Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Remember, you can only do right by me. When